Schwester Lio heiratete. Es war eine ganz kleine, bescheidene Hochzeit. Sie heiratete einen Doktor Med, Benno Otto, und zog mit ihm, wurde mit ihm versetzt, erst nach Narva, dann nach Moskau und zuletzt nach Pleskau. Und in Pleskau habe ich sie einmal besucht. Man konnte von Dorpat aus mit dem Dampfer, mit einem Dampferchen, mit einem Raddampfer, den Embach hinauffahren bis zum Peiposee und über den herüber und dann in die Velikaja hinein, den Fluss. Und an diesem Fluss, inmitten von schönen Kiefern, Wäldern, die ich am meisten liebe von allen Wäldern, lag Pleskau, eine alte russische Stadt, die schon sehr abfiel von unserem Städtebild im Baltikum. Alles war voll mit russischen Kirchen, mit Zwiebeltürmen, grün, blau und golden und kleinen Klostern und Mönchen und Nonnen, die man dort sah. Es war doch ein sehr anderes Bild. Und dort sind wir viel herumgefahren in die Wälder und Onkel Benno war ein großer Ornithologe, Vogelkenner. Und es war doll, wie der kleine, dicke Mann gewandt auf hohe Bäume kletterte, auch solche, die abgeästet waren. Und dann kam er nach oben an den Horst des Vogels und kam mit Backen voll Vogeleier herunter. Wo sollte er sonst hatten? Ich habe das sehr bewundert. Mhm. Es setzte eine Schulrussifizierung einem Kriege und mein jüngster Bruder Roland, der noch in die Schule ging, zog mit meiner Mutter nach Dorpat, wo die Zettelmannsche Schule noch deutschen Unterricht hatte. So blieb ich mit meinem Vater 2 Jahre allein in unserer Revaler Wohnung. Wir hatten ein Mädchen und hatten ein Zimmer abgegeben. Ein Öselschen Flüchtling, also Baron Voxhöfen. Es waren sehr gemütliche Jahre. Wir nannten sie die väterliche Ehe und lebten sehr ähnlich mit mir, meinem Vater. Er war ja schon TB-krank. Und der Arzt war eigentlich empört, dass ich mit ihm zusammenlebte. Aber wie sollte ich meinen kranken Vater verlassen? Ich dachte auch gar nicht daran fortzugehen und es hat mir auch gar nichts geschadet. Wir holten uns einen Kater ins Haus. Und am ersten Tag gleich machte der Kater einen furchtbaren Haufen auf meines Vaters Bett. Und rührenderweise sagte mein Vater den nächsten Tag, ich habe alles vergeben und vergessen. Der Kater hieß Murka und war ein wildes Tier und war später so ziemlich meine einzige Mitgift. Im Mai, im Mai 1917 verlobte ich mich mit unserem Pablo. Er kam zu uns nach Reval und stellte sich meinem Vater vor und dann fuhren wir zusammen nach Dorpat zu meiner Mutter, um das Gleiche dort zu tun. Es war nur eine knappe Woche, die wir zusammen waren. Und eines Abends waren wir mit meinem Verlobten hinausgegangen in die Techelferschen Wiesen und saßen an einem Grabenrand, während der Mond wie eine große Apfelsine am Horizont aufstieg. Und ein kleiner Vogel sang unentwegt. Grütze, 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 Speck, Speck, Speck. Und wir lachten und sagten, vielleicht wird das unser Lebensmotto sein, aber von Grütze und Speck kann man leben und gesund sein. Denn es waren damals noch sehr, sehr knappe Zeiten, man war glücklich, mein Stück Specklichte. Und so war es auch. Unsere Ehe spielte sich später auf dem Restgut weg Und ich muss wohl sagen, unsere Hauptnahrung war Grütze und Speck, aber daran hat es uns nicht gemangelt. Fing ich noch mit der wunderschönen Tanzerei in Dorpat an. Immer wieder fuhr ich aus Reva nach Dorpat hinüber und war eingeladen zu großen Bällen. Wir hatten ja dort unsere Korporationen, die Livonen und die Estonen trugen Farben, während die Koronen damals keine Farben trugen, aber immerhin zum Tanzen da waren. Ich habe dort herrliche Zeiten mitgemacht. Und meinen Mann lernte ich kennen auf dem ersten Fest, das war eine Yacht in Woyzeck bei meinen Verwandten Mühlens. Es war Herbst und ein merkwürdiger Tag. Das ganze Laub hing noch goldfarben und rot an den Bäumen und es lag Schnee, der ganz plötzlich gekommen war und auch nach ein paar Tagen wieder verschwand. Es war eine Elchjacht und da habe ich wirklich gesehen, wie noch ein Elch aus dem Walde hervorbrach und über die Lichtung lief. Es wurde allerhand geschossen. Es gab sehr viele große Gräben, weil mein Onkel wohl wahrscheinlich Drainage angelegt hatte. Und da stand mein Mann, der sehr groß war, über den Graben, ein Bein auf dem einen Seite, das andere auf der anderen, und hob uns Mädchens alle herüber und sagte lachend eine sehr süße Last. Das war der Anfang meiner Bekanntschaft. Dann folgte die Hochzeit von Gerta Roth in Dorpat, die sehr groß gefeiert wurde. Da lernte ich alle Studenten kennen und von da an wurde ich immer wieder nach Dorpat eingeladen. Zu Hause gab ich, um mir meine Taschengeld zu erwerben, Stunden in Englisch und Französisch, Privatstunden. Und mein Vater hielt eisern drauf, dass ich erst zum Tanzen fuhr, wenn ich Stunden vor oder nach gegeben hatte, also dass keine Pflicht versäumt wurde. Und das habe ich auch getan und ich glaube, umso schöner habe ich das mein Vergnügen genossen. Als der Erste Krieg in sein drittes Jahr ging, wurden die einzigen Söhne von Familien, die sonst zurückgestellt waren vom Militärdienst, auch einberufen. Darunter auch mein Verlobter. Es folgte ein tiefer Einmarsch der Deutschen und das Rote Kreuz, in dem mein Mann diente, rückte ab nach Russland hinein. Und 3 Monate wusste ich nicht, wo er geblieben war. Aber dann meldete er sich doch wieder und kam nach Sagnitz in Livland. Und von dort bat er meinen Vater, dass er mich kommen ließ und dass wir uns schnell trauen lassen konnten. Denn man wusste doch nicht, was für Zeiten jetzt kommen würden. Und wir wollten doch zusammengehen im Leben. Mein Vater erlaubte es auch. Und so fuhr ich zu meinem Verlobten. Es war eine sehr abenteuerliche Fahrt. Erst fing es schon an mit einem Streik der Droschken und Fahrzeuge in Reval. Dazu kam ein wilder Schneesturm. Und wir hatten uns schon telegrafisch bei meinem Mann angemeldet. Also ich musste losfahren. Zur großen Sorge meiner Mutter. Wir hatten ein sehr fixes Mädchen, Anna. Und die lief in der Stadt herum und bezauberte einen Lamavoy-Kutscher. Lamavoy sind sie mit einem flachen Wagen. Und der erklärte sich bereit, uns auf die weite Filiner Bahnstation zu bringen. Und da saßen wir nur drauf. Ein großer Koffer, eine große Tasche und ein schwerer Pelz war mein Gepäck. Und meine Mutter und Anna und ich saßen auf dem flachen Wagen mit den Füßen baumelnd. Und so ging die Fahrt bis auf die Station. Da war schon ein großer Zustand. Viele wollten fortfahren. Es war dunkel, es gab kein Licht. Ich stand mit meiner Mutter im Schwanz nach einer Fahrkarte. und Anna hatte sich gedrängt in den Waggon und mir einen Platz festgesessen. Schließlich kriechten wir das. Die meisten Menschen stiegen durch die kaputten Fensterscheiben ein in den Waggon. Der Waggon war übervoll. Und wie ich so da sitze, macht sich ein junger Mann an mich und macht mir sehr den Hof und fragt, ob ich ihn nicht heiraten wollte. Er wäre Ingenieur und er könne eine Frau gut ernähren. Worauf ich lachend sagte, ich fahre ja gerade zu meiner Hochzeit. Ja, aber es kann, wie lange haben Sie Ihren Bräutigam nicht gesehen? Vielleicht liebt er Sie gar nicht mehr. Und dann können Sie jederzeit zu mir zurückkommen. Telegrafieren Sie nur und ich komme Sie abholen. Ich denke, das muss ich auch noch erleben. Die Züge waren damals in einem jammervollen Zustand. Es gab keine Kohle mehr. Frisches Holz wurde aus dem Walde geschlagen, zersägt und damit die Lokomotive geheizt. Da könnt ihr euch denken, wie lange so eine Fahrt dauerte. Immer wieder standen wir auf offener Fahrt und es musste Holz gemacht werden. Anstatt 6 oder 7 Stunden bis Walk, der Station, wo ich hin wollte, zu fahren, waren es 3 Tage und 2 Nächte. Und in dieser Zeit hatte natürlich mein wartender Verlobter mich schon aufgegeben. Wie wir jetzt weiter nach Berlin kamen, so stieg eine ganze Gruppe mörternder Soldaten ein, mit roten Kokarden, furchtbar wild und ungepflegt aussehend, aber im Vergleich mit den jetzigen Bolschewiken zahme Lämmer. Also,
ja.
Ich hatte meine Pelzmütze auf das Tischchen gelegt, vor dem Fenster. Und plötzlich bemerke ich, sie ist nicht mehr da. Ich sagte es dem Führer, dass sie nicht mehr da ist. Er untersuchte erst meine Tasche und ob ich nicht um Versehen drauf sitzen würde. Und dann sagte er, also Genossen, einer von euch hat sie genommen. Ich lege meine Uhr auf den Tisch. Wir sind doch jetzt Freiheitsmenschen. Wenn sie in 10 Minuten nicht da ist, mache ich Körpervisitation und erschieße den Dieb. Nach 10 Minuten war die Mütze da und keiner hat bemerkt, von wem sie kam. Obgleich ich wie ein Luchs aufpasste. Also dieses Abenteuer war überstanden. Darauf stiegen sie aus bei einer Station und es kamen wild mörternde und etwas angetrunkene Matrosen herein. Auch solche, die herumfuhren, um aufzuhetzen. Gleichzeitig mit ihm stieg ein merkwürdiger Mann ein. Er hatte eine hohe Pelzmütze auf, sah sehr kultiviert aus, allerdings ein Typus, er konnte vielleicht Kaukasier sein. Er hatte einen wunderschönen Spazierstock mit einem Elfenbeinknopf und mit goldenen Monogrammen drauf. Und sehr gepflegte Hände hatte er. Er hörte erst zu, wie die Matrosen sprachen von der roten Freiheit und was nicht alles jetzt kommen würde für ein Paradies auf Erden und widerlegte ihnen dann so treffend den ganzen Bolschewismus, dass sie stumm wurden. Endlich kamen wir in die Nähe von Walk. Der Zug hielt einen reichlichen Kilometer vor der Station und man musste tief herunterspringen in den Schnee. Die Matrosen wollten sich drücken. Da rief derselbe Kaukasier sie an. Und ihr wollt Freiheitshelden sein und lasst die einzige Dame, die mit uns ist, im Stich, schämt euch. Da kamen sie sofort zurück, ergriffen mein Pelz, meine Tasche und meinen Koffer, halfen mir herunter in den Schnee. Und so wanderten wir lange Zeit durch den hohen Schnee, bis wir endlich auf die Station ankommen, wo ein wilder Trubel war. Bolschewiken, losgelassene Sträflinge, Reisende, Kinder und Mütter und ein furchtbares Durcheinander. Natürlich nichts von meinem Verlobten zu sehen. Wie sollte er, konnte ja nicht 3 Tage und 3 Nächte auf dem Bahnsteig verbringen. Also bat ich einen der Matrosen, mir einen Fuhrmann zu holen. und mir einen der Matrosen dort zu lassen als Schutz. Und das taten sie wirklich. Da habe ich doch recht, dass es Lämmer waren im Vergleich zur jetzigen Revolution. Und nach einer guten Stunde kam er wirklich an mit einem Fuhrmann. Und wir fuhren durch die vollgedrängten Straßen. Es hatten sich die ersten lettischen Freiheitsregimenter gebildet, die also auch betrunken und schreiend und johlend durch die Straßen zogen. Ganz langsam, sagte ich, fuhren wir. Und ich konnte dem Fuhrmann auch nur sagen, wo gibt es eine Rote Kreuzstelle? Denn ich hatte ja keine Adresse von meinem Mann, weil er ja gar nicht dort wohnte. Er war ja nur hingekommen, mich abholen. So fuhren wir 3 oder 4 Rote Kreuzstellen ab. Und in der letzten, faktisch wusste die Schwester von meinem Mann, dass er also immer auf mich gewartet hatte und an die 20 Male auf den Bahnhof gelaufen war, immer vergeblich. Und jetzt aufs Telegrafenamt gegangen war, um zu telegrafieren, dass ich nicht angekommen sei. Meine armen Eltern werden diese Nachricht erfuhren, nicht wahr? Nach 2 Stunden kam mein Mann und war sehr erstaunt, dass ich dort saß. Ich sagte ihm, wir müssen sofort zurückgehen und das zweite Telegramm loslassen, dass ich doch angekommen bin. Das taten wir dann auch und tief in der Nacht brachte er mich zu irgendwelchen Bekannten, wo ich dann ganz freundlich zur Nacht aufgenommen wurde, während er auf dem Tisch im Roten Kreuz schlief. Und nächsten Morgen fuhren wir dann mit seinem Gaul, den er mitgenommen hatte aus Kürbis, nach Sagnitz, wo er stand. Er brachte mich unter bei Pastor Hesse. Und dort erlebten wir auch noch furchtbare Dinge. Diese roten Regimenter zogen jetzt von Gut zu Gut, erschlugen oder verfolgten die Gutsbesitzer, die Pastoren, die deutschen Ärzte. Und es kamen immer telefonisch Schreckensnachrichten auf Schreckensnachrichten, was wieder wo passiert war und Warnungen. Im Pastorat lebte auch der Bruder vom Pastor, demobilisiert, also Major oder sowas, mit Frau, 4 Kindern, einer russischen Njanja und einem Djentschik, sein Bursche. Eines Tages war der Pastor weggefahren zu irgendwelchen Sterbenden und wir waren allein zu Hause. Auch der Bruder vom Pastor war fort. Da kommt eine wilde Möte angefahren. 2 Regis voll von betrunkenen roten Soldaten. Das Pastorat, habe ich doch schon gesagt, einmal, ne? Das Pastorat lag auf einem Hügel und somit war der runde Rasen, der immer vor den Häusern lag und um den der Weg herumführte, auch auf einem Abhang. Es war also eine Kunst für die Kutscher, hinaufzufahren und richtig auf dem Höhepunkt vor der Haustür stehen zu bleiben. Diese Regis waren bespannt mit den edelsten Girlen, die sie auf irgendeinem Gut sich genommen hatten und waren durch die furchtbaren Schläge, die sie mit ganz dicken Fehlen kriechten, am Wahnsinn vor Aufregung und Schmerz. Sie sausten den Weg hinauf und trotz dem Schreien der Soldaten Stoi, Herr, stehen bleiben, sausten sie auch wieder hinunter. Und wir standen am Fenster und harrten unseres Schicksales und waren auch ganz dumm. Wir wussten auch gar nicht, wie wir uns retten sollten vor ihnen. So kamen sie 3-mal bis zu unserer Tür gefahren. Und die Pferde, die also wirklich mit Schaum bedeckt waren und blutunterlaufene Augen hatten, standen nicht still. Und ich glaube, dass auch ein Engel Gottes vor unserer Türe stand. Jedenfalls, als sie es 3-mal gemacht haben, packte sie doch irgendwie eine Unsicherheit und sie fuhren hinaus und wir waren gerettet. Da habe ich wirklich so erlebt, dass der Tod auf ein paar Meter vor einer stand. Dann war der Frieden von Brest-Litovsk. geschlossen worden zwischen Russland und Deutschland. Und die russischen Heere zogen nach Russland zurück. Ich ging immer an eine Wegkreuzung, wo der große Strom vorüberfuhr, und sah sie mit schmerzendem Herzen an. Denn es war doch ein großes Reich, zu dem wir gehört haben und das jetzt zerschlagen war. Die Regimenter waren sehr verschieden. Es waren ganz rote, wilde Regimenter, die keine Offiziere mehr hatten, oder die Offiziere gingen mit abgerissenen Epauletten hinter den Soldaten her. Dann kam wieder das eine und das andere Regiment, in dem noch eine strengste Disziplin herrschte. Und die russischen Soldaten hatten ja die merkwürdige Eigenart, dass sie oft ihre kleinen Söhne mitnahmen. Und die waren eingekleidet wie die Väter und wurden auch so mitgeschleppt. Und diese Kinder taten mir so schrecklich leid. Andererseits war der Russe gut gegen Kinder und sie werden nicht mehr gelitten haben wie die Väter. Und so sah ich den ganzen Strom der russischen Armee wegziehen. In Pavos Rote Kreuz, Drusina, herrschte ja eigentlich auch bolschewistische Ordnung. Aber Pavos Vorgesetzter, Graf Tolstoi und Pavo blieben Autorität für die Leute. Und so passierte uns nichts Schlimmes. Im Gegenteil, sie waren sehr angesehen und es herrschte ein sehr netter Ton in der Roten Kreuz-Drusina. So kam auch der dicke, gemütliche Nikoforowitsch und bat Pavo, ihm doch seine Frau zu borgen. Er ist so langweilig, allein zu fahren, er muss ein Schwein bringen auf eine nahe Rote Kreuzstation. Das Schwein war geschlachtet, ausgenommen, zu Stern und Bein gefroren. In das Innere hat er zwei Bretter gesteckt. Auf dem einen saß er, auf dem anderen saß ich. Das Schwein war auf Kufen gestellt und davor war ein Pferdchen gespannt. Und so fuhr ich mit ihm zur nächsten Rote Kreuzstation. Solche Fahrten wiederholten sich paar Mal. Und der brave Nikoforowitsch wurde auch gar nicht zudringlich und erzählte mir von seiner Frau und seinen Kindern und seinem Häuschen, das er im Herzen Russlands besaß, und wie die Vögel dort singen und was es bedeutet und wie sie an Lagerfeuern gelegen haben und Pferde nachts gehütet hatten. Es war sehr amüsant mit ihm. Jetzt wurde auch mein Mann demobilisiert und wir machten uns auf die Heimfahrt nach Kürbis. Er hatte ja ein Pferd von zu Hause mitgenommen, das wurde angeschaut und einen Schlitten hat er auch gehabt und den füllten wir uns noch mit allerhand billig erstandenem Meeresgut. Darauf wurde sein junges Weib draufgesetzt und wir fuhren 2 Tage, bis wir in Kürbis ankamen.